الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا میں بہت سی باتیں بہت سے لوگ
Es gibt auf der Welt viele Angelegenheiten und viele Menschen, die ohne zu denken absurde Sachen sagen. Manche machen Witze und sagen absurde Dinge, woraus dann Streitereien und Probleme entstehen. Und manchmal gibt es in Versammlungen solche Wörter, die benutzt werden, die überhaupt nichts nützen, die sinnlos sind und einfach nur gesagt werden, weil man gerne etwas sagen möchte. Dann gibt es ironische, satirische Dinge, die anderen Schmerzen zufügen, zynische Sachen, zynische Worte, die anderen Beleidigungen zufügen. Oder zumindest solche Wörter und Sachen, die sinnlos sind und keine Essenz haben und nur eine Zeitverschwendung sind. Lauf, also Absurdität, bedeutet wörtlich sinnloses Gespräch oder ohne nachzudenken sprechen. Dass man Dinge sagt, die dummen Menschen gleichen. Im Heiligen Koran hat Allah die gläubigen Menschen davon abgehalten, solche Dinge zu sagen, die larv sind. Hazrat Muslim Maud Rasulullah Ta'ala Anhu erklärt dieses Gebot Gottes an einer Stelle und bringt ein Beispiel an, welches der verheißene Messias der Islam zu sagen pflegte. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Dieser Koran-Vers, das ist ein Zeichen für den Gläubigen, ein Anzeichen eines gläubigen Menschen. Wenn er etwas larv, etwas Absurdes, Sinnloses sieht, dann geht er dort vorbei. Aber wie bedauerlich ist es, sagt Muslim Hazrat Rasulullah Ta'ala Anhu, und hat ein Beispiel von Frauen angebracht, dass Frauen sich um Larviat, um absurde Angelegenheiten kümmern, aber auch heute sind die Männer genauso darin verwickelt. Beispielsweise, sie fragen andere Menschen, wie viel dieses Kleid gekostet hat, auch das sind Larviat. Wo hast du diesen Schmuck her? Das sind weltliche Angelegenheiten, die nichts beinhalten. Und manchmal auch Frauen, die daneben sitzen, falsche Auswirkungen auf diese Frauen haben. Also Muslim sagt, wenn man sie geben sich nicht zufrieden, solange sie nicht genau den ganzen Hintergrund, die ganze Geschichte dieses Kleides oder dieses Gegenstands kennen. Der verheißene Messias pflegte zu sagen, dass eine Frau einen Ring machen ließ, aber niemand schaute darauf, einen Goldring, und sie war sehr besorgt und sie zündete ihr Haus an. Die Leute fragten, ist irgendetwas übrig geblieben? Sie sagte, außer diesem Ring ist nichts übrig geblieben. Eine Frau fragte, oh, wann hast du diesen Ring machen lassen? Das ist ein sehr schöner Ring. Sie sagte, wenn du das ein paar Tage vorher mir gesagt hättest, dann hätte mein Haus nicht gebrannt. Das ist eine Gewohnheit. Also das Muslimaut sagt, das ist nicht nur auf Frauen beschränkt, sondern auch Männer machen solche absurden Dinge. Sie stellen absurde Fragen nach. Assalamu alaikum, fragen sie, wo kommst du her, wo willst du hin, was machst du, was verdienst du? Was haben sie für ein Interesse daran, dies zu fragen? Und dann gibt ein Beispiel der weltlichen Völker, dass die westlichen Völker niemals, und er bringt das Beispiel der Engländer an, sie würden niemals fragen, wo du arbeitest, wie viel du verdienst, wie viel Bildung du hast. Sie sind nicht so neugierig, dass sie alles wissen wollen. Und das ist ein gutes Beispiel. Larv ist also nicht nur etwas, was anderen Schaden zufügt, sondern alles Sinnloses ist Larv. Der verheißene Messias, a.s.w., definiert dies an einer Stelle auch und sagt, dass solche Taten, die weder einen Schaden haben, noch einen Vorteil haben, sind auch Larv. Für einen gläubigen Menschen ist es auch also wichtig, dass sein Gespräch immer sinnvoll bleibt und er sich vor jedem Larv, vor jeder absurden Angelegenheit fernhält. Wenn wir überprüfen, dann sehen wir, dass viele Menschen ohne Sinn und Zweck reden. Und es gibt weitere lehrreiche Beispiele, die der verheißene Messias an verschiedenen Stellen angebracht hat und die Hazrat Muslim auch noch einmal dargelegt hat. Diese möchte ich darstellen. Der Muslim sagt, dass der verheißene Messias einen Witz immer zu sagen pflegte, dass ein aus einem Dorf stammender Müllarbeiter, der diesen Müll immer beseitigte, der ging in die Stadt und der sah, dass dort große Unruhe herrschte in dieser Stadt und Hindu, Muslime und alle Männer und Frauen weinen. Und er fragte, was passiert sei, und man sagte ihm, dass Maharaja Ranjit Singh gestorben ist. Also Muslim sagt, die Sikhs regierten damals und es gab Rajas, die sehr schlechten Ruf hatten, aber Maharaja Ranjit Singh war jemand, und Muslim Islam hat auch gesagt, dass in seiner Zeit Frieden herrschte und er viele Reformen brachte und auch die Muslime, die tyrannisiert wurden von Sikhs, diese sind aus einer anderen Zeit und nicht aus seiner Zeit, als in dem Land kleine Herrschaftsgebiete herrschten und die Menschen einander mit Gewalt begegneten. Aber Maharaja Ranjit Singh war jemand, der Frieden stiftete und auch mit den Muslimen ging er bis zu einem gewissen Grade gut um. Und der Muslim sagt, dass auch seine Minister auch teilweise Muslime waren. Der Vater des Verheißenen, des Messias al-Islam, der Muslim sagt, also unser Dada, unser Großvater war auch ein General unter ihm. Und viele Muslime hatten große Ämter unter ihm inne. Und deswegen, weil er diesen Verdienst auch in dem Land hatte und davor herrschte Unfrieden, deswegen war sein Tod ein schmerzvolles Ereignis für alle Menschen und die Menschen weinten. Und dieser Müllmann fragte, was los sei, und er sagte, Maharaja Ranjit Singh ist gestorben. Er war sehr verwundert und fragte, warum weinen die Leute denn? wenn er gestorben ist. Wenn mein Vater gestorben ist, da haben sie nicht geweint. Warum weinen sie, wenn Maharaja Ranjit Singh gestorben ist? Das heißt, der Messias der Islam erzählte diesen Witz und sagte, jeder, der in den Augen des Menschen hat nur das einen Wert und was er persönlich für wertvoll erhält. Und dieser Müllmann hatte seinen Vater geliebt und Maharaja Ranjit Singh hat vielleicht hunderttausende Menschen Gutes getan, aber er war nicht einer dieser hunderttausenden, die einen Bezug dazu hatten. Und er konnte nicht verstehen, dass der Frieden im Land etwas für ihn war, etwas Gutes war. Und für ihn persönlich hatte dies nichts gebracht. Deswegen dachte er, dass das Eigentliche, was wertvoll war, mein Vater war. Und als er gestorben ist, das ist, das zählt. Und dass der Maharaja Ranjit Singh gestorben ist, zählt nicht für mich. Auf der Welt gibt es also auch kleine Dinge, die groß erscheinen und große Dinge, die aufgrund mangelnden Wissen klein erscheinen und der Mensch nicht beachtet. Wenn man einem Kind einen wertvollen Diamanten gibt, dann wird er sich darum nicht kümmern. Er kennt den Wert nicht. Ein gläubiger Mensch muss aufgrund seines Umgangs und indem er anderen nützlich ist, indem er Güte zeigt anderen gegenüber, muss er seinen Wert zeigen. Und nicht nur einen temporären Wert, sondern da, wo er wohnt, in der Gesellschaft, in der er lebt, dass man dort den Wert schätzt. Und wenn ein Ahmadi in einem Kreise wohnt, dann wird dies nicht nur ihm nützen, sondern auch für die ganze Jamaat nützlich sein, dass man ihn als einen guten Menschen kennt. Und so öffnen sich Wege des Tablighs. Die Welt erfährt, wenn ein Ahmadi wirkungsvoll ist, dann kann die Welt erfahren, was der wahre Wert des Islams ist und was die Wahrheit des Islams ist. Und dass der Weltfrieden in dieser Zeit durch die islamische Lehre etabliert werden kann, sie hat das Potenzial, wahren Frieden zu schaffen. Das mangelnde Wissen auf der Welt ist also eine Verantwortung für uns, dass wir in unserem Kreise dafür sorgen, dass dieses Wissen sich verbreitet. Es gibt Menschen, die kleine Opfer erbringen und denken, dass sie etwas Großes geleistet haben. Oder es gibt Menschen, die ohne Opfer denken, dass sie erfolgreich sind und sie denken, dass sie Opfer erbracht haben, aber sie haben keine erbracht. Oder sie wollen ihre Gütererweisung erzählt haben und dass die Leute darüber sprechen, dass sie Güter erwiesen haben. Der Verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass jemand eingeladen wurde bei jemandem. Und gemäß seinem Vermögen tat er alles, um für ihn zu sorgen. Als der Gast sich verabschiedete, entschuldigte er sich, der Hausbesitzer, und sagte, dass meine Frau krank war und auch andere Schwierigkeiten herrschen und deswegen konnte ich nicht ihnen richtig dienen. Ich hoffe, dass sie mir vergeben. Als dieser Gast dies hörte, sagte er, ich weiß, warum du das sagst. Dein Wille ist und deine Absicht ist, dass ich dir Güte erweise oder dass ich sage, dass du gütig warst und dass ich dich lobe. Aber der Gast sagte, du sollst nicht diese Hoffnung haben in mir, sondern du solltest mir dankbar sein. Der Gastgeber fragte, das ist nicht meine Absicht gewesen, dass ich Lob hören will, sondern ich bin in der Tat beschämt, dass ich ihnen nicht richtig dienen konnte. Wenn sie mir eine Güte erwiesen haben, dann sagen sie mir, ich werde natürlich dankbar sein. Der Gast sagte, egal was du sagst, ich kenne das, was in deinem Herzen ist. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Aber sei dir bewusst, der Gast sagte, sei dir bewusst, dass du mir nur Essen gegeben hast und sonst keine Güte erwiesen hast. Ich habe dir viel mehr Güte erwiesen. Geh in deinem Zimmer und schau, da, wo du mich, da stehen, da wo ich war in dem Zimmer, waren wertvolle Güter und ich hätte das alles verbrennen können. Wenn ich hier ein Feuer anzündete, würde alles verbrennen, aber ich habe dies nicht getan, sagte der Gast. Ist das nicht eine kleine Güterweisung von mir? Und der Mann des Hauses sagte, ja, Sie haben mir wirklich Güte erwiesen. Und ich danke Ihnen, dass Sie mein Herz, mein Haus nicht angezündet haben. Der Feuerwehrmann hier sagte, schaut, es gibt auch solche Menschen, die statt dem Güterweisenden Dankbarkeit zu zeigen, denken sie, dass sie etwas, eine Güte erwiesen haben. Und ein gläubiger Mensch sollte wirklich verstehen, was Güterweisung ist. Und er sollte nicht jemand sein, der die Güter eines anderen Menschen missachtet, wie dieser Mensch es getan hat. An einer Stelle hat auch der Muslim oder Sallallahu Alaihi Wasallam die Murabbiyan angewiesen und ein Beispiel genannt, welches der verheißene Messias Islam angebracht hat, nämlich es gab einen König, der an einen Pir glaubte und er sagte zu seinem Vezier, zu seinem Minister, du sollst meinen Pir treffen. Und der Vezier kannte die Wahrheit und wollte dies nicht. Und eines Tages, als der König zum Pir ging, nahm er auch seinen Vezier, seinen Minister mit. Und der Pir sagte zum König, O du König, der Dienst an den Glauben ist etwas sehr Gutes. Alexander der Große hat vieles für den Islam getan. Ich habe das auch an einer anderen Stelle schon einmal erwähnt. Und er sagte, Alexander der Große hat doch so viel für den Islam getan. Und der Vezier sagte, schauen Sie doch, O König, das ist der Pir, so viel weiß er. Er kennt sich mit Geschichte sehr gut aus, dass er sagt, dass Alexander der Große dem Islam gedient hat, obwohl Alexander der Große vor dem Islam gelebt hat. Er ist nicht nur Waliullah, ein Freund Allahs, sondern er ist sogar ein Geschichtswissenschaftler und hat eine neue Geschichte geschrieben. Und der König fing an, diesen Pir zu hassen. Der verheißene Messias Islam pflegte dieses Ereignis zu erzählen und sagte, dass Wissen sehr wichtig ist, solange der Mensch sich nicht mit Wissen auskennt, bleibt er demütig in den anderen Blicken und wird gedemütigt. Das, genauso muss man auch auf die Verhaltensregeln in einer Versammlung achten. Wenn zum Beispiel ein großer Wissenschaftler in eine Versammlung geht und dort sich hinlegt, dann würde keiner sein Wissen schätzen, sondern er würde einen falschen Eindruck hinterlassen. Es ist also sehr wichtig, dass, egal in welcher Versammlung man ist, dass ein Muballigh oder Murabbi wissen muss, was er sagt, und wenn er in einer solchen Veranstaltung geht. Jeder Muballigh sollte versuchen, dass er sich mit Geografie, Geschichte, Mathematik, Medizin, mit den Verhaltensregeln einer Versammlung etc., dass er sich damit so auskennt, wie er zivilisiert an einer Veranstaltung braucht, teilzunehmen. Und das ist nicht schwierig, sondern man kann mit wenig Aufwand dies erreichen. Man sollte von jeder Wissenschaft etwas gelesen haben. Unseren Rabbian werden verschiedene Fragen gestellt, auch zu bezüglich der aktuellen Weltlage. Und weil sie keine Zeitung lesen, haben sie überhaupt kein Wissen. Oder sie hören die Nachricht nicht, deswegen wissen sie nichts. Oder sie sind nicht in die Tiefe einer Sache gegangen, deswegen machen sich die weltlich gesinnten Menschen, haben dann einen falschen Eindruck, und es gibt auch solche Beschwerden. Die kommen deswegen, egal wo sie hingehen, je nach Versammlung sollten sie über dieses Thema Bescheid wissen. Der verheißene Messias, Sallallahu Alaihi Wasallam, hat ein Beispiel genannt. und sagte, dass ein Mensch zwei Kinder hatte und er verteilte sein Vermögen unter den beiden Kindern. Der jüngere Sohn ging ganz weit weg mit dem Vermögen und verschwendete dieses Vermögen. Und er musste als Diener bei einer Person arbeiten. Alles ging weg. Und er dachte, dass mein Vater so viele Bedienstete hatte, die von seinem Geld lebten und ich sterbe hier vor Hunger. Ich sollte zu ihm zurückgehen und sagen, er soll mich wie sein Bediensteter da behandeln. Er ging zu seinem Vater. Der Vater war sehr erfreut, ihn wiederzusehen, und er umarmte ihn und sagte zu den Bediensteten, bringt ein großes Kalb und schlachtet es und verteilt es, damit wir essen und uns freuen. Und als das zweite Kind kam, der gut mit dem Geld umging und ein Geschäft hatte, war er sehr besorgt und unzufrieden und sagte, dass dieser Bruder, der alles verloren hat, gekommen ist, das Geld verschwendet hat und hier so gut behandelt wird. Und ich bin jetzt gekommen, und hast mir nichts gegeben. Aber als dieser Sohn gekommen ist, der dein Geld verschwendet hat und aufgegessen hat, für ihn hast du unser Kalb geschlachtet. Der Vater sagte, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, gehört dir. Aber dieser Bruder, deswegen habe ich dein Wiederkommen gefeiert, dass er tot war und jetzt lebendig geworden ist. Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden. Wenn jemand einen Fehler macht, wenn er nach dem Fehler zu Gott zurückkehrt und sich vor ihm beugt und seine Fehler zugibt und auch beschämt ist aufgrund seiner Fehler, dann wendet sich Allah ihm zu und nimmt seine Reue an und ist gnädig und barmherzig mit ihm. Genauso sollte ein gläubiger Mensch die Eigenschaften Gottes annehmen und wenn er selber dies von Allah erhofft, muss er dies auch selbst tun. Und egal, wo man hinschaut und sieht, dass die Brüder, die eine Schuld haben und eine Reue zeigen und ihre Fehler einsehen, dann sollte man ihnen vergeben und auch für sie beten. Auch diejenigen, die nicht um Vergebung bitten, für sie sollte man auch beten, dass Allah ihre Fehler vergibt und Reue und unsere Reue annimmt und nachsichtig mit uns ist, Allah. Der Mensch muss immer stark sein und er kann nicht wankelmütig sein. Das heißt, der Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass ein König einmal Auberginen aß und sehr erfreut darüber war. Wann immer, wenn der König in seinen Hof kam, fing er an, Auberginen zu loben, und auch ein Bediensteter fing an, das zu loben und sagte, schauen Sie, wie schön er aussieht, diese Aubergine, und als ob ein Bier einen Turban trägt, und wie ein König oder Prinz ist er auf dem Baum und hat viele medizinische Vorteile genannt, dieser Bedienstete, wie schön diese Aubergine ist. Und der König fing an, einige Tage lang Auberginen zu essen, und nach einiger Zeit wurde er krank. Und der König sagte, wie schlimm sind Auberginen? Und dieser Bedienstete fing an, die Nachteile aufzuzählen. Schauen Sie, wie schwarz die Aubergine ist. Blaue Füße hat sie. Und es hängt kopfüber, als ob es auf dem Galgen wäre. Und das Muslim sagt, dass alle Sachen Vor- und Nachteile haben, gute und schlechte Eigenschaften haben. Und erzählte alle Nachteile und auch medizinischen Nachteile auf. Und ein Mensch, der dort saß, sagte, was ist denn los? Er antwortete, er sagte, gestern hast du diese Aubergine gelobt und heute sagst du, wie schlimm das ist, sagst du nicht die Wahrheit? Und er sagte, ich bin der Bedienstete des Königs und nicht der Bedienstete der Aubergine. Heutzutage sehen wir in der muslimischen Welt genau solche Sachen. Und wir sollten eine Lehre daraus ziehen, was den Charakter angeht, was die Art und Weise angeht. Ein Muslim muss eigentlich den stärksten Charakter haben, aber wie bedauerlich ist es, dass die gedemütigsten Menschen die Muslime sind. Sie haben überhaupt nicht die Wahrheit akzeptiert und sind nicht auf der Wahrheit, auf dem Weg der Wahrheit, sondern sie schauen, wo ihr geringer Vorteil ist, wo ihr persönlicher Vorteil ist, und dort gehen sie hin, auch wenn sie, egal ob sie Führer sind oder ob sie das normale Volk sind, wenn sie die Wahrheit akzeptiert haben und darauf sich darauf basieren, dann müssten sie einen richtigen Ratschlag geben und müssten auch immer die Wahrheit vor Augen haben. Genauso gibt es ein anderes Ereignis, welches über das berichtet wird. Und das hat etwas mit der Gottesbeziehung zu tun. Die Beziehung zu Gott ist die Lösung aller Probleme. Und diese Beziehung und Bindung entsteht durch Taqwa, durch Rechtschaffenheit, und wächst durch Taqwa. Durch Gottesfurcht und Rechtschaffenheit. Wir Ahmadis, die den Anspruch haben, dass wir an den verheißenen Messias geglaubt haben und die wahren islamischen Lehren für unser Leben akzeptiert haben, wir sollten in jeder Hinsicht immer zu Allah schauen und die Bindung und Beziehung zu ihm suchen. Unsere Fortschritte und Erfolge können niemals mit weltlichen Dingen zusammenhängen. Wenn wir also Gottesfurcht besitzen, Taqwa besitzen, dann können wir erfolgreich sein. Und wenn das passiert, werden die Engel unsere Wege öffnen, inshallah. Jeder von uns sollte also überlegen, dass er den Versuch unternehmen muss, Taqwa und Gottesfurcht zu etablieren und eine Gottesbindung einzugehen, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Wenn ein weltlich gesinnter Mensch durch die Welt Vorteile erzielen kann, dann muss die Beziehung zu Gott um hundert und Billionenfach mehr Vorteile bringen. Der verheißene Messias al-Haslam erzählt eine Weisheit, ein Ereignis und sagt, dass ein Mensch eine Reise unternehmen wollte und er legte etwas Geld beim Qazi als Treuhandschaft dort, gab er diese ab. Und nach einer Zeit verlangte er danach und der Qazi, der Richter, weigerte sich und sagte, wann hast du mir Geld gegeben? Von welchem Geld redest du? Er hatte kein schriftliches Dokument verfasst, weil er dachte, dass dieser Qazi Sahib ein Richter ist und gerecht sein würde. Aber der Qazi Sahib sagte, wenn du Geld bei mir hast, dann, wenn ich Geld bei mir habe von dir, dann zeig mir das schriftliche Dokument oder gib mir Beweise oder Zeugen. Und er erinnerte ihn daran, aber der Qazi sagte, nein, du irrst dich, du hast mir überhaupt nie Geld gegeben. Er ging zum König. Und der König sagte, als Richter kann ich nichts machen, weil du keine Beweise hast, aber wenn du die Wahrheit sagst, dann kannst du davon Vorteil ziehen. An jenem Tag wird es eine Versammlung geben, und ich werde in dieser Versammlung teilnehmen, und du sollst neben dem Qazi stehen. Ich werde zu dir kommen und mit dir anfangen, wie ein Freund zu reden, und du sollst einfach mit mir sprechen, und ich werde dir sagen, ich habe dich lange nicht mehr getroffen, und dann sollst du mir sagen, ja, ich habe einige Schwierigkeiten, deswegen konnte ich nicht kommen. Und genauso tat er dies. Und während des Tages der Versammlung, am Tage der Versammlung, stand er neben dem Qazi, und der König kam, und der König fing an, statt dem Richter, diesem einfachen Menschen, mit ihm zu sprechen, und sagte, wo bist du hingegangen, wir haben uns lange nicht gesehen. Und er erzählte, was, und er sagte, warum hast du mich nicht getroffen? Und er antwortete, ja, es gab einige Schwierigkeiten und Probleme, ich brauche Geld und habe dich nicht bekommen. Und der König sagte, nein, du solltest auf jeden Fall dein Geld zurückbekommen und du sollst zu mir kommen und dich mit mir treffen. Als der König vorüber war, sagte der Qazi zu ihm, schau mal, komm mal her zu mir. Du bist zu mir gekommen und wolltest dein Geld zurückhaben. Ich bin jetzt alt geworden und mein Erinnerungsvermögen arbeitet nicht mehr. Erzähl mal, was du bei mir gelegt hast. Und er erzählte wieder. Und er wiederholte wieder und erinnerte ihn wieder daran. Und der Qazi selbst sagte, ach so, jetzt erinnere ich mich daran. Das war jener Beutel und der liegt bei mir und hol ihn ab und nimm ihn. Und er gab ihm das Geld zurück. Und nachdem der Verheißene Messias Islam dieses Ereignis erzählte, sagte er, was? Habt ihr Angst vor der Welt? Der größte General kann euch nur töten, mehr kann er nicht machen. Aber all dies gehört unserem Gott, wenn er sagen würde, du sollst nicht diese Menschen angreifen, kann keiner ihn diese angreifen. Der Mensch muss also der Freund Allahs sein, ihn lieben. Und er sollte nicht sich fürchten vor dem Tod oder vor den Menschen. Das ist der Weg zum Fortschritt, dass der Mensch sich Gott widmet und dorthin geht, wo Allah ihn haben möchte. Ein wahrer gläubiger Mensch, ein Beispiel, der Verheißene Messias Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, gibt das Beispiel eines wahren gläubigen Menschen und sagt, dass dies wie ein wahrer Freund ist. Er sagte, dass es einen reichen Menschen gab und dieser hatte einen Sohn, der mit falschen Freunden unterwegs war, und der Vater erklärte ihm dies, dass dies nicht deine wahren Freunde sind. Sie sind nur bei dir, weil sie Geld haben wollen und weil sie von dir Vorteile haben wollen. Keiner von ihnen ist treu zu dir, aber der Junge sagte, nein, ich glaube, sie haben nie gesehen, was wahre Freundschaft ist, deswegen denken sie über alle Menschen, dass es keine wahren Freunde gibt. Meine Freunde sind nicht so. Sie sind sehr treu und werden ihr Leben für mich opfern. Der Vater erklärte ihm weiter, dass es sehr schwierig ist, einen wahren Freund zu finden. Er sagte, ich habe nur einen wahren, treuen Freund im ganzen Leben gefunden. Aber der Junge wollte dies nicht akzeptieren. Nach einer gewissen Zeit passierte es, dass er den Vater um etwas Geld bat. Und der Vater sagte, ich kann das nicht mehr tun. Geh zu deinen Freunden und verlange von ihnen nach Geld. Ich habe nichts zur Zeit da. Der Vater wollte ihm einen Weg schaffen, dass er die Freunde überprüft. Als der Vater ihm das Geld verweigerte und die Freunde dies erfuhren, dass sie kein Geld mehr von dort bekommen würden, besuchten sie ihn nicht mehr und trafen ihn überhaupt nicht mehr. Und letzten Endes ging dieser Sohn zu ihnen hin, zu seinen Freunden hin. Und egal, wo er anklopfte, bekam er die Antwort, es ist keiner zu Hause. Ist weg oder ist krank oder möchte dich nicht treffen. Er ging den ganzen Tag umher und keiner war bereit, ihn zu treffen. Am Abend kehrte er nach Hause zurück und der Vater fragte, was haben dir deine Freunde gesagt? Und er sagte, alle sind er beleidigte diese Freunde und sagte, das sind Menschen, die mir überhaupt nicht helfen. Und der Vater sagte, hatte ich das nicht gesagt, dass diese Menschen nicht treu sind zu dir? Schau, jetzt zeige ich, was wahrer Freund ist, ein wahrer Freund ist. Und in der Nähe ging er hin zu einem Menschen und dieser Mensch war ein Polizist. sein Freund. Und Vater und Sohn gingen zu ihm hin und er klopfte an. Von innen kam die Stimme, ich komme. Nach langer Zeit kam niemand und der Sohn hatte verschiedene Gedanken im Herzen. Und er sagte zum Vater, O Vater, es scheint, dass auch Ihr Freund wie meine Freunde ist. Er sagte, nein, warte etwas. Nach einer gewissen Zeit öffnete er die Tür, kam heraus und hatte ein Schwert in der Hand und im anderen hatte er einen Beutel und die Frau war auch neben ihm. Und er sagte, entschuldigen Sie mich bitte, dass Sie so lange warten mussten. Der Grund dafür ist, dass sie warten mussten, dass als sie an der Tür klopften, wusste ich, dass etwas Besonderes ist, dass sie selbst gekommen sind, sonst schicken sie einen Bediensteten. Ich wollte die Tür öffnen und dachte, es kann sein, dass sie ein Problem haben. Und ich habe drei Dinge, ein Schwert, ein Beutel, wo ich das Einkommen von meinem ganzen Jahr habe, einige 100 Rupien und meine Frau ist auch gekommen, vielleicht haben sie eine Schwierigkeit und brauchen Hilfe. Und deswegen habe ich mich verspätet, weil dieser Beutel war im Boden drin und ich hatte eine Zeit gebraucht, um diesen Beutel rauszuholen. Und ich dachte, dass sie vielleicht in einem Problem sind, wo jemand ihnen etwas zu Hilfe eilen kann. Und deswegen habe ich dieses Schwert mitgebracht. Falls sie auch mein Leben brauchen, werde ich dieses opfern. Und ich dachte, sie sind zwar reich, aber es kann sein, dass ein solches Problem gekommen ist, dass ihr Geld verloren gegangen ist und ich mit dem Geld ihnen helfen kann. Deswegen habe ich diesen Beutel mitgebracht. Dann dachte ich, dass sie vielleicht krank geworden sind oder im Zuhause ihre Frau krank geworden ist. Deswegen habe ich meine Frau mitgebracht, dass sie ihnen dienen kann. Und dieser reiche Mensch sagte, oh mein Freund, ich brauche keine Hilfe und ich habe kein Problem. Vielmehr bin ich nur für meinen Sohn gekommen, um ihm zu zeigen, was ein wahrer Freund ist. Der Verheißene Messias, der Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, das ist wahre Freundschaft. Und noch mehr wahre Freundschaft bekommt man von Allah. Der Mensch sollte eine wahre Freundschaft mit Allah eingehen, dass er bereit ist, sein Leben und sein Eigentum und alles für ihn zu opfern. Genauso wie Freunde manchmal jemandem helfen oder auch Hilfe brauchen, so muss ein Mensch arbeiten, dass er mit wahrer Aufrichtigkeit für Gott opfert und Opfer erbringt. Allah, wir versorgen uns mit seinen Dingen und er hat für uns so viele Dinge erschaffen. Und wir nützen diese Dinge aus. Aber was tun wir dafür? Allah erfüllt uns so viele Wünsche. Und wenn etwas gegen unsere Wünsche passiert, dann werden die Menschen undankbar. Die wahre Beziehung zu Allah bedeutet, egal ob wir in Schwierigkeiten sind oder ob es uns gut geht, dass wir immer zu Allah halten und treu sind zu Allah. Jene Menschen, die nicht richtig beten, sollten sich selbst überprüfen. Solche Menschen, die den Glauben der Welt nicht vorziehen und dieses Versprechen nicht erfüllen, sollten sich überprüfen und eine Selbstkontrolle unterwerfen. Solche Menschen, die hierher gekommen sind, weil sie Ahmadi sind, aber hierher gekommen sind und vergessen haben, was Ahmadiyyat bedeutet und dass sie wegen der Ahmadiyyat hier verschiedene Segnungen bekommen haben und die Möglichkeit bekommen haben, hier zu wohnen und hier Bürger zu sein. Und sie sollten der Jamaat dienen dafür, der Jamaat Zeit geben, aber sie vergessen dies und fangen an, irgendwelche Beschwerden einzureichen. Sie sind weder gute Diener Allahs, noch sind sie treu gegenüber Allah. Treue bedeutet, wie der Verheißene Messias Islam gesagt hat, dass man in guten und schlechten Dingen treu bleibt. In guten und schlechten Zeiten immer treu bleibt. Und man sollte hohe Beispiele an Treue zeigen. Allah, für Allah sollte man immer an seiner Tür stehen und bereit sein für jegliches Opfer. Die Propheten und es gibt Menschen, ich habe ein Ereignis genannt, das sieht man am besten auf Propheten, wie das in Erfüllung geht, und Muslim hat dies erläutert, gesagt, da wo es Liebe gibt, da gibt es keine Argumente, sondern er sagt, der Mensch, ich werde gehorchen, und dann denkt er, wie ich diesen Befehl gehorchen kann, und genauso verhalten sich die Gesandten. Wenn das Wort Gottes auf sie fällt, ist die Liebe Gottes so stark, dass sie überhaupt nicht nach Beweisen verlangen oder Argumenten verlangen, sondern die Stimme, die sie in ihren Ohren hören, die Stimme Gottes, sie sagen nicht, O Allah, spottest du etwa? Wie können wir diese Aufgabe tun? Sondern sie sagen, O unser Herr, wir werden dies tun. Und sie stehen auf und wollen diese Aufgabe machen. Und danach denken sie, was sie tun müssen, um das zu erfüllen. Das hat auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das hat auch der verheißene Messias al-Islam getan. Allah sagte zu ihm, steh auf für die Führung der Menschheit. Und er stand auf. Und erst danach dachte er, wie er dies tun solle. Vor 50 Jahren, sagte der Muslim, 50 Jahre zuvor, und heute sind es sind ungefähr 125 Jahre vergangen. Und
27
Jahre. Es war ein historisches Ereignis und eine Nacht, die eine Schicksalsnacht war. Die Nacht, in der eine neue Welt gegründet werden sollte. Wenn wir überlegen, was in dieser Nacht passierte, dann würden unsere Herzen mit ganz anderen Blicken darauf schauen, wie viele von uns gibt es, die überlegen, wieso sie diese Freude bekommen haben. Jene, die das Bett, das heißt Messias al-Islam, geleistet haben. Und nach welcher Nacht dieser Erfolg kam. Viele Menschen warteten auf den verheißenen Messias und starben. Aber jene, die an ihn glaubten, sie müssen darüber nachdenken, dass sie diese Erfolge und diesen Tag des Erfolgs nur aufgrund dieser Nacht bekommen haben, in der ein einsamer Mensch, der in den Augen der Welt demütig war und nichts hatte, nichts besaß. Allah sagte zu ihm, steh auf für die Rechtleitung der Welt. Und er sagte, O mein Herr, ich stehe auf. Das war jene Treue und jene wahre Liebe, die Allah akzeptierte und durch seine Segnungen und Gnade versorgte er ihn. Allah kann weder weinen noch lachen, aber in den Worten der Liebe gibt es diese Worte, genauso wie es im Hadith heißt, dass Allah lachte, als ein Sahabi eine Gastfreundschaft erwies. Da muss ja mal sagen, ich sage, wenn Gott weinen könnte und lachen könnte, als Allah dem verheißenen Messias al-Islam sagte, ich habe dich auserwählt für die Rechtleitung der Welt, und er aufstand und nicht einmal darüber nachdachte, wie er dies tun solle, wenn Allah es möglich wäre zu weinen, hätte er sicherlich geweint. Und wenn er lachen könnte, dann hätte er sicherlich gelacht. Er hätte gelacht, weil ein armer, einsamer Mensch bereit war, diese Aufgabe zu tun gegenüber der ganzen Welt. Und er hätte geweint aufgrund der Liebe dieser Seele, die sie hatte für Gott. Das war die wahre Freundschaft, die Allah gefiel. Und auch solche Freundschaften können einem in der Welt nützlich sein. Und er erzählte das Ereignis von einem armen und reichen Freund. Und er sagt, also muss man sagen, dieses Beispiel ist ein schönes Beispiel, welches ich schon genannt habe, für wahre Freundschaft. Und der Mensch, das ist wahre Freundschaft, aber sie ist nicht vergleichbar mit der Freundschaft zwischen dem Propheten und Gott. Auf Schritt und Tritt kommen Probleme und Schwierigkeiten und Opfer werden erbracht und große Schwierigkeiten kommen, aber die Propheten antworten, genauso wie dieser arme Mensch dem Reichen geantwortet hatte. Wenn wir das aus logischer Sicht betrachten, dann ist der arme Mensch, was er gesagt hat, scheint lächerlich zu sein, weil dieser reiche Mensch doch alles hatte. Was hätte er denn tun können, dieser reiche Mensch, der 100.000 Rupien hatte? Was hätten ihm diese 100, 200 Rupien denn gebracht? Und er selbst hatte Beschützer gehabt. Was hätte ihm dieser Schwert von diesem Freund, von diesem armen Freund denn gebracht? Aber er tat dies aus Liebe. Er dachte nicht, was mein Schwert tun könne, was mein wenig Geld tun könnte und was meine Frau denn tun könnte. Er dachte nur, alles, was ich habe, werde ich hingeben für den Freund. Wenn wahre Eifer, wahre Liebe kommt, dann arbeitet nicht die Vernunft, sondern das Herz. Und die Liebe lässt die Vernunft weggehen. Und diese Liebe kommt und macht die Vernunft blind. Genauso wie ein Adler die Küken fressen möchte, kommt die Henne und beschützt ihre Küken. Und Liebe lässt solche Ereignisse an den Tag legen, dass die Menschen und die Welt das als verrückt bezeichnen. Und man kann dafür, für Liebe kann man alles aufgeben, denn wahre Liebe, wahre Vernunft kommt von der wahren Liebe. Wahre Vernunft kommt nur durch wahre Liebe, auch wenn der Prophet eine Stimme hört, dass Gott, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der Herr der Herrschaft und der Herr der Könige zu Bettlern und Bettler zu Könige machen kann, der Regierungen schaffen und wegschaffen kann, der Vermögen gibt und nimmt, der Versorgung gewährt und wegnimmt. Der Herr der Teilchen der Welt und sagt, wenn er sagt, dass ein armer Mensch, wenn ein armer Mensch zu ihm kommt und sagt, hilf mir, wenn Gott zu ihm sagt, ich hilf mir, dann sagt dieser arme Mensch nicht, oh Gott, was sagst du da? Du hast doch alles, du brauchst doch keine Hilfe, dir gehört doch alles. Ich bin ein armer Mensch, wie kann ich dir helfen? Er sagt dies aber nicht. Er lässt seine Vernunft beiseite legen und steht auf, sagt, ich bin da für alles, was du brauchst. Ich bin da. Wer kann dies verstehen, außer jener, der Liebe verstehen kann und der schon mal geliebt hat? Und Simon sagt, vor 50 Jahren und heute, vor 126, 27 Jahren, hat Allah diese Stimme erhoben und ein einsamer Mensch, Gardian, wurde von Gott angesprochen und gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich habe keine Ehre mehr auf der Welt. Es gibt niemanden, der meiner gedenkt und hilft mir und ich habe keinen. Und dieser Mensch dachte nicht, wer es war, der das gesagt hatte und was er tun könnte. Und seine Vernunft sagte nicht, dass dieser Gott doch alle Kräfte besitzt. Wie kann ich ihm helfen? Sondern seine Liebe ließ ein Feuer entfachen in seinem Herzen. Und es entstand ein Feuer in seinem Herzen. Und er kam wie ein Verrückter, ohne zu überlegen, im Eifer und sagte, O Herr, ich bin da und ich bin bereit. O Gott, ich werde dir helfen. Ich werde dem Glauben helfen. Heute sind wir die Anhänger des wahren Geliebten Allahs und haben versprochen, dass wir seine Botschaft verbreiten werden. Heute ist es unsere Aufgabe. Heute sind wir es, die den wahren Geliebten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sein Bett abgeleistet haben, ihm die Treue geschworen haben. Wenn wir heute denken, dass durch den verheißenen Messias al-Islam das Versprechen Allahs in Erfüllung gegangen ist und die Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Erfüllung gegangen ist und der Islam in das Zeitalter des neuen Lebens eingetreten ist und durch den Geist Messias al-Islam der Islam in allen Ecken und Enden der Welt verbreitet werden wird. Wenn wir dies versprochen haben, dass wir die Helfer des Heiligen Messias al-Islam sein werden, dann müssen wir alle unsere Kräfte dafür aufwenden, egal ob wenig oder viel, ihm gehorchen und nach vorne kommen und sowohl Allah als auch seinem Propheten und Messias lieben und eine Treue zeigen und uns verändern. Wir müssen unsere Treue erhöhen und immerzu bereit sein für jedes Opfer. Genauso wie jener arme Freund für seinen reichen Freund bereit war, möge Allah uns die Kraft dazu geben.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ